Hallöchen.
Hallöchen.
Ey, du bist noch gar nicht dran, jetzt hör doch mal auf. Wolfgang, nochmal fange ich nicht an, das kann ich dir sagen. Wir machen einfach so weiter. Willkommen, meine Lieben da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten zu einer weiteren Ausgabe von
Jung und
Young. Mensch, Leute, wir haben wieder mal einen Gast heute in dieser Ausgabe. Nachdem Wolfgang letzte Mal geloost hat und mir einfach so nur Informationen aus der Nase gezogen hat und hinterher erzählt hat, Mann, ist alles so spannend. Spannend ist das, was die Leute so da draußen, was Dritte so denken, nicht was wir beiden Pappnasen jetzt hier so denken. Aber trotzdem schön, dass du da bist, Wolfgang.
Ja, danke. Ich grüße dich auch in deine Kemenate, mein Lieber. Ich sehe, du schreibst wieder ein Buch.
Ja, ich sitze unter der Treppe. Und ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe eine Menge Bücher am Boden ausgebreitet. Ich probiere mich zu informieren, um mich auf ein neues Thema vorzubereiten, was ich dann irgendwie in der Coaching-Szene so abladen kann. Ich habe gehört, in der Coaching-Szene, da gibt es richtig Patte zu verdienen. Und nachdem du ja bei Greater warst und ja auch wir sehen konnten, dass 16.000 Menschen Greater Geld in die Kassen gespült haben, also da muss ich ran. Da ist genau... Unser Gast verreckt, glaube ich, gerade. Siehst du das, Wolfgang?
Ich frage mich die ganze Zeit, wann ich endlich was sagen darf. Und stattdessen habe ich...
Nein, du darfst... Ruhig jetzt! Ruhig! Aus! Platz! Okay.
Also, was ich noch sagen muss, ja, weil du die Spitze gebracht hast jetzt.
Ja.
Ich habe ja tatsächlich relativ viel Feedback bekommen auf die letzte Ausgabe, wollte ich sagen. Und zwar, weißt du, was die Leute alle reflektiert haben? Alle, eine Handvoll... hat mir geschrieben, ich soll bitte Bilder besorgen, wie du auf dem Gras sitzt und Unkraut rupfst.
Hat auch also zur Folge, dass Bob mir ein Bild geschickt hat von seiner Gartenparzelle, wo er nennt es Rasen, ich würde es mal Wiese nennen, vielleicht Kleefeld. Und er hat mir auch genau so ein unlauteres Angebot gemacht. Nee, so. Mache ich nicht.
Marco, wir haben eine Gästin. Jetzt
ihr könnt euren, erstmal euren Klee selber zupfen. So, wir haben heute wirklich eine Gästin. Gästin. Naja, mit dem Gendern, dann ziehen wir einfach durch jetzt. Wir haben heute die Sandra Kana hier. Und die Leute, die auf der Campix waren, die auf der SEO-Stage waren, die werden ja die Sandra schon da kennengelernt haben. Ich habe sie vor, ich weiß gar nicht, einem Jahr oder so kennengelernt. In so einer Sekte mit drei Buchstaben.
SPD? Und,
CDU.
ADAC hat doch vier Buchstaben.
Ja, ja. Und es gibt so Menschen, die lernt man kennen und da hat man immer was zu quatschen. Da stimmt einfach die Chemie. Und dann gibt es so Menschen, die trifft man und da hat man gar keine Themen. Aber die Sandra gehört zu dem ersten Teil. Und deswegen bin ich froh, dass ich die mal kennengelernt habe. Und ich bin noch glücklicher, weil sie in einem Bereich tätig ist, der mich brennend interessiert und wo ich ihr ganz viele Löcher in den Bauch fragen will, weil sie ist, ja, wie nennt man das, Teamcoach, Teambuilding-Coach, ich glaube sowas in die Richtung. Sie war lange Jahre bei der Mercedes-Benz AG und hat da schon eine Menge Zeug gemacht, aber nachher auch Teambuilding gemacht, hat sich dann selbstständig gemacht, so wie es jetzt aktuell so Trend ist, ist auch cool. Und ja, genau zu diesem Thema will ich die Sandra befragen. Hallo Sandra.
Oh mein Gott, jetzt ist mein Einsatz. Hallo.
Genau.
Hallo, Sandra.
Ich hab doch hier das Schild hochgehalten. Und jetzt.
Und jetzt, jawohl.
Und jetzt.
Ich find's traumhaft, wie du das eingeleitet hast.
Okay, ist jetzt der Podcast schon beendet?
Ja, vielen Dank. Es war schön. Danke fürs Dasein und tschüss.
Ja, sag doch noch ein bisschen was zu deinem Werdegang, was dich da irgendwie... dahin gebracht hat, dass du jetzt Teamcoach bist irgendwie. Finde ich immer mal interessant, sowas zu hören.
Absolut. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Ich war sehr lange bei Mercedes-Benz angestellt, in verschiedensten Positionen. Zunächst als Praktikantin eingestiegen, dann in einem Trainee-Programm gewesen, dann als Mitarbeiterin, als Festangestellte quasi, später als Projektleitung, Führungskraft und irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich das, was mich am allermeisten antreibt und das, was mir am meisten Spaß macht und was ich auch am allerbesten kann, ist, die Leute rund um mich als Team zusammen zu trommeln sozusagen, um einfach eine schlagkräftige Truppe draus zu machen. Und da war es mir relativ wurscht, welches Thema es war tatsächlich. Ich muss auch gestehen, ich war nie der Automobilfan per se, sondern es ist irgendwie passiert, dass ich bei Mercedes gelandet bin. und habe einfach in den über 10 Jahren, die ich insgesamt da war, etliche Teams führen dürfen. Egal ob in einer Führungsrolle, ich habe mir da durchaus auch immer rausgenommen, meinen sozusagen Verantwortungsbereich auch selbst zu definieren und das Team als Nicht-Führungskraft zu formen. Teilweise zum Leidwesen meines Chefs, teilweise aber auch durchaus zu deren positiven Dasein sozusagen, weil manche Chefs sind ja nicht ganz so teamstark, ne? Und dann sind die glücklich, wenn jemand diese Verantwortung übernimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann irgendwann gesagt, hey, arbeitstechnisch kann es das noch nicht gewesen sein, weil da schlummert noch was in mir. Ich bin jetzt zwar keine 20 mehr, aber auch keine 70. Dementsprechend habe ich mir einen Plan B gesucht und tatsächlich, ich habe aktiv daran gearbeitet, mir die Frage zu stellen, wie soll mein berufliches Leben sich weiterentwickeln? Und dann kam Corona und das hat mir massiv geholfen. Also dieser quasi Einschnitt, den es ja für uns alle unweigerlich gab, hat mir geholfen, so einen kleinen Reset-Knopf zu drücken und mich wirklich auf das zu fokussieren, wo ich gesagt habe, jetzt mal ganz kurz Stopp. Was ist das, was mich tagtäglich eigentlich in die Arbeit bringt? Was ist das, was mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert? Und was ist das, was ich gar nicht mehr haben möchte? Und habe mich dann sukzessive, nachdem ich erstmal meine Arbeitszeit massiv verkürzt habe auf 20 Stunden, langsam durch verschiedenste Dinge ausprobieren, sozusagen dahin orientiert, wo ich dann klar hatte, das, was ich eh schon lange im Gespür hatte, nämlich ich mache mich selbstständig und das Thema soll sein, du hast es genannt, Teamcoach oder, nee, du hast gesagt, wie nennt man sowas? Teamcoach oder so? Und genau das ist es im Endeffekt. Also ich beschäftige mich damit, erfolgreiche und leistungsstarke Teams zu formen und mit denen an Prozessthemen genauso wie an Strategiethemen oder aber auch Zusammenarbeitsthemen zu arbeiten.
Also ich glaube, dass das ja super ist, sich da selbstständig zu machen. Ich glaube, es ist auch genau der richtige Weg. Wir kennen uns ja schon ein paar Minuten. Aber wie kommt man denn, die Frage hat sich zumindest für mich gleich entwickelt, wie kommt man denn dazu in Corona-Zeiten, wo ja Distanz eigentlich in Teams angesagt war, sich selbstständig zu machen? Da ist ja nicht die Arbeitsgrundlage faktisch weg oder hast du denn Teambuilding über irgendwelche Videoplattformen gemacht oder was?
Also ehrlicherweise, es gibt bestimmt verschiedene Wege, wie man sich selbstständig macht. Die einen bereiten sozusagen ihr Business schon nebenberuflich vor und sind dann, wenn sie sich entschieden haben, sozusagen den sicheren Hafen des Arbeitgebers zu verlassen, bereit und können direkt mit ihrer Kundschaft loslegen. Das war bei mir nicht ganz so, sondern ich habe letzten Endes das Ganze echt langsam angehen lassen, erst die Entscheidung zu treffen, ich gehe raus. Das ist, kann man sich gar nicht, glaube ich, vorstellen, wenn man so lange in einem Konzern war, der ja, und das ist, glaube ich, das, was ja quasi die Kehrseite der Medaille ist, die eine positive Seite ist die vermeintliche Sicherheit und die Kehrseite ist der goldene Käfig sozusagen. Und das loszulassen nach so langer Zeit ist gar nicht so leicht. Das heißt, es war ein langer Prozess und dem Prozess, die Zeit habe ich mir gegeben, um in mich zu gehen eigentlich. Das heißt, ich habe das erst im ersten Schritt mal mit mir selber ausgemacht, wo die Reise hingehen soll. Habe dann ein, Hobby-Startup gegründet mit einem fitnessorientierten Tennistraining, weil meine private Leidenschaft ja der Tennissport ist. Das heißt, ich wollte rausfinden, ist es vielleicht etwas, was mit Tennis zu tun hat, was mich tatsächlich antreibt. Jetzt ist Tennis nicht per se der Teamsport, aber es gibt verdammt viele Elemente, die Analogien des Sports, die natürlich auch beim Tennis zum Tragen kommen, die man super ins Business übertragen kann. Dann habe ich in einem Startup mitgearbeitet, eine Online-Coaching- und Beratungsplattform und habe mir quasi so meine Bausteine zusammengebastelt, um sicher zu sein, okay, ich mache mich selbstständig. Und auch dann, also ich war eine Zeit lang arbeitslos, habe dann den Gründungszuschuss beantragt, um im Prinzip dann mit dieser Basis zu starten. Und auch dann, als ich quasi mein Setup klar hatte, hat sich das entwickelt. Also da, wo ich heute stehe, nach knapp 2 Jahren Selbstständigkeit, stand ich nicht von Anfang an. Also es war ein stetiger Prozess und das, was man ja immer so sagt, diese Positionierung, wofür steht man, was kann man, wie macht man es, hat ein bisschen gedauert. Und ehrlicherweise war sozusagen der Hardcore-Corona-Part, wo wirklich Lockdown und Co. war, noch mein in mich gekehrter Prozess, wo ich erstmal für mich klarziehen musste, wo soll die Reise hingehen. Deshalb hat mich Corona an der Stelle gar nicht gestört im Sinne von gehindert, sondern das war wirklich Zeit, die ich gebraucht habe. Und da war es gut, dass alles andere sehr runtergefahren war, weil ich sonst so eher so ein Duracell-Häschen bin und massiv unter FOMO leide. Und in dem Moment gab es gefühlt nicht wirklich was anderes, als mal kurz in sich zu gehen. Und das habe ich gemacht. Und das hat mich letzten Endes dann dahin gebracht, wo ich heute stehe.
Ja, sehr interessant, weil die Vorbereitung nämlich viele vergessen. Ich glaube, viele, die da jetzt so mit Coaching in Berührung kommen, die denken ja, dass es wirklich von 0 auf 1 Million Euro Umsatz in Wochen geht. Und ich glaube, dass es entspricht, Es gibt immer Ausnahmen, aber eigentlich entspricht es nicht der Regel. Ich habe mir Gedanken natürlich gemacht, wie wir jetzt hier heute den Podcast aufziehen, damit die Leute, die da draußen jetzt zuhören, auch einen Mehrwert davon haben. Und Teambuilding, finde ich, ist ein unheimlich spannendes Thema. Jetzt haben wir jetzt hier ja zwei Hosts faktisch hier, nämlich den Wolfgang und mich, die ja unterschiedliche Agenturgrößen haben, unterschiedliche Teams haben. Und ich dachte mir, dass wir einfach vielleicht auf der Basis mal an das Thema rangehen. Als erstes vielleicht mal im Kleinen angefangen. Wir waren hier mal 17, 18 Leute, sind jetzt wieder runter auf 6 Leute und ich fühle mich super damit. Hab aber natürlich jetzt auch so ein bisschen, nein, nicht Bauchschmerzen, aber schon die Fragezeichen, wie ich jetzt die nächste Einstellung, die ich mache, wieder so mache, dass ein organisches Team entsteht, weil ich vorher schon das Gefühl hatte, dass da nicht so mehr Team da war, sondern einfach nur ja, Prozesse abgearbeitet wurden im Sinne der Skalierung. Ich will aber noch mal tiefer anfangen, nämlich eigentlich so jemand wie du, ja, die sich jetzt so selbstständig macht. Und da gibt's ja wirklich unendlich viele da draußen, die jetzt sich so selbst verwirklichen wollen und sich selbstständig machen. Die kommen ja irgendwann in die Bedrohung, dass sie merken, hey, es sind ja doch eine ganze Menge Aufträge da. Ich könnte jetzt noch viel mehr Geld verdienen. Und ja, wie mache ich das jetzt, wenn ich den ersten einstelle? Also mit der ersten Einstellung, glaube ich, kannst du ja den ersten Fehler machen, weil ich glaube, dass das so die Saat ist für das, was später aufgehen kann. Zumindest war es bei mir so, dass man da, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt hat, man hat auch ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht so geil waren. Vielleicht hilfst du uns da mal oder allen Leuten da draußen, die jetzt genau in diesem Stadium sind, dass sie von alleine auf den ersten Mitarbeiter gehen und das schon denn als Team sehen, als Zwei-Mann-, Zwei-Frau-Team. Auf was sollte ich da achten, damit ich schon gleich nicht die ersten Fehler mache, die mir nachher alles kaputt machen?
Also ich glaube zunächst mal, dass, und es gibt glaube ich auch so einen Spruch, so im Sinne von, der erste Mitarbeiter ist der schwierigste. Es ist ein massiver Sprung von der Solo-Selbstständigkeit hin zu dem Mini-Team, dass man dann ja unweigerlich zu zweit ist. Das heißt, für sich schon mal klar zu haben, wo soll denn die Reise hingehen, hilft ungemein. Weil ganz ehrlich, ich habe höchst erfolgreiche Solo-Selbstständige kennengelernt, die ganz klar sagen, niemals würde ich Menschen einstellen, weil mir das komplett meine Freiheit nehmen würde. Ich will ganz bewusst so klein bleiben. Und für Peaks habe ich mir mittlerweile einen Stamm von Experten, Freelancern und dergleichen geholt, um die abdeckeln zu können. Aber das sind nicht meine Angestellten. Und das ist auch gut so. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich die, die ganz klar für sich haben, die Solo-Selbstständigkeit ist quasi der Startpunkt, um eine Firma perspektivisch aufzubauen. Und wenn das der Fall ist, darfst du, und das ist mein absoluter Tipp, du hast das vorher schon erwähnt, gerade so ein Coaching-Business, im Normalfall wächst das nicht von heute auf morgen. Und die Vorstellung, dass man quasi dann an Tag 3 die ersten 5 Mitarbeiter hat, ist, also bestimmt gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber im Normalfall wird es so nicht sein. Und da ganz behutsam drauf zu achten und den richtigen Moment abzuwarten im Sinne von, man hat da ein Gespür, man merkt das schon, merke ich bei mir und auch bei Gesprächen mit anderen. Wenn die Zeit da ist, spürt man das und dann sich trauen, den Schritt zu gehen und auch vermeintlich den Schritt zu wagen und nach einem Jahr festzustellen, vielleicht war es doch noch nicht so weit. Das hatte ich unlängst bei einer Geschäftsfreundin, die hat den Schritt gewagt und hat einen Mitarbeiter eingestellt, eine Mitarbeiterin, hat ein Dreivierteljahr mit der gearbeitet und hat dann tatsächlich die Reißleine gezogen und hat gesagt, hey, ich habe mich massiv überschätzt, ich kriege das nicht gehandelt, der Mehrwert war dann plötzlich doch nicht da. Und das war eine gute Mitarbeiterin, also es ging nicht darum zu sagen, schlechte Wahl getroffen, sondern Prozesse, die Zusammenarbeit, alles in einem Unternehmen verändert sich massiv in dem Moment, wo du nicht mehr alleine bist. Und das ist dementsprechend eigentlich so mein, wenn wir von dieser ganz kleinen Anzahl von Mitarbeitern, nämlich eins, sprechen, mein absoluter Tipp, man muss sich da schon seiner Sache zumindest sehr sicher sein und im Zweifel nochmal eine Schleife machen, um die Entscheidung dann zu treffen.
Also es betrifft ja, wir haben ja letztes Mal, kann ich ja sagen, auch mal darüber geredet, dass es ja auch selbst wenn du Solo-Selbstständig bist und dich jetzt verwirklichen wolltest, ja für viele dann eigentlich ein Rückschritt wäre, wieder ans Angestelltenverhältnis zu gehen, was ich ganz anders sehe. Man kann sich schon mal ausprobieren und dann schon merken, hey, das ist ja so bürokratisch, der ganze Scheiß, und es ist mega anstrengend, Vertrieb für sich zu machen. Ich gehe einfach wieder an das sichere Angestelltenverhältnis zurück. Aber nochmal zu der Solo-Selbstständigen. Ja, die Option ist da, dass man sagt, okay, man stellt jemand ein und den ja, entlässt man hinterher wieder, weil man merkt, dass man gar nicht dafür geboren ist. Aber gesetzt den Fall, man will jetzt wachsen. Man will dieses Skalierungsding in irgendeiner Form reiten, vielleicht auch ein bisschen sachte. Und gesetzt auch den Fall, einfach mal Übungsannahme, es würde ganz viel Personal am Markt geben. Und ich würde jetzt eine Stellenausschreibung machen und ich habe jetzt auf die Stellenausschreibung 30 Bewerbungen. Auf was sollte ich denn deiner Meinung nach achten, wenn ich dann die richtige Wahl schon treffe, um die Chemie, die Basischemie für auch ja, Mitarbeiter 3, 4, 5, 6 zu haben? Denn?
Also ein Punkt, der zu alleroberst steht, ist, dass man ja traditionell eine Tendenz dazu hat, Leute um sich zu scharen, die sehr ähnlich sind wie man selbst, weil es dann irgendwie so schön kuschelig ist, man hat irgendwie voll den Spaß miteinander, man streitet vielleicht nicht, sondern hat eher irgendwie immer so den Konsens, die Arbeit macht total Spaß, aber Fakt ist, nicht umsonst sagt man, dass ein diverses Team tatsächlich die Schlagkraft auf den Parkett bringt, das es braucht, um tatsächlich nach vorne zu kommen. Deshalb, ich weiß, deinen Blick kann ich gut zuordnen und ich weiß, dass das nicht immer so zutreffen mag. Dennoch, aus meiner Erfahrung, und das sind jetzt auch, egal ob Anstellung oder Selbstständigen-Dasein, etliche Jahre, im Gros der Fälle ist es so, dass divers aufgestellte Teams einfach besser performen. Das bedeutet nicht, dass es immer einfacher ist, garantiert nicht. Und da darf man auch natürlich unterscheiden zwischen einem Team, das einem Konzern zugehörig ist oder einem Team, das quasi das ganze Unternehmen ausmacht mit irgendwie 10 Mann oder 18 Mann, glaube ich, hattest du vorhin gesagt. Und das ist okay, da darf der Geschäftsführer entscheiden, mit wem er sich umgeben möchte. Darf aber natürlich auch erkennen, dass er vielleicht manche blinde Flecken hat, die ihm die Personen, die rund um ihn sind, dann nicht aufzeigt. Und deshalb ist es, wenn auch vielleicht ein umstrittener Punkt, schon einer, wo ich sage, Vorsicht, stellt nicht nur euresgleichen ein.
Mhm. Aber ich habe über die Jahre gelernt, dass das so, also ist jetzt meine Ausprägung, also ich habe es nicht in Büchern gelesen, dass es vielleicht zwei Ebenen gibt, nämlich einmal das Fachliche, dass man da divers sein kann, und einmal das Persönliche. Und ich habe genau diesen Spruch habe ich auch oft gehört von hol mehrere Kompetenzen, um einfach breiter aufgestellt zu sein. Und das stimmt vielleicht auch. Das darf aber nicht dazu führen, also zumindest meine Erkenntnis, dass die Charakter oder die Charaktereigenschaften dieser einzelnen Persönlichkeiten zu weit von dem, was du als Gründer eigentlich so bist, dass die zu weit auseinandergehen, weil das intellektuell dann irgendwann nicht mehr passt. Wenn ich jetzt als sehr kreativer, sehr impulsiver Mensch oder auch explosiver Mensch jetzt jemand einstelle, der total in sich gekehrt ist und der so ein Daten-Nerd ist, dann werde ich ein Kommunikationsproblem am Ende auch haben. Wenn der aber genauso ist wie ich, aber einfach gut mit Daten umgehen kann, dann würde ich sagen, ja, das ist die Richtung ganz okay, oder?
Ja, voll fein. Also das ist, weißt du, die Auslegungssache von, was ist divers an der Stelle, darf ja individuell ein bisschen geprägt sein. Ne? Also das soll ja nicht heißen, dass du primär die Menschen einstellen sollst, die du eigentlich überhaupt nicht magst, sondern im Gegenteil, einfach dieses Thema der Unterschiedlichkeit schätzen. Ne? Ich habe es schon häufiger erlebt, dass in der Moment, wo man festgestellt hat, hey, eigentlich sind wir auf einer Wellenlänge, wir haben die gleichen Werte und sind die gleichen Dinge wichtig, wir fühlen sie nur vielleicht anders aus. Dass das ist, was man erstmal feststellen darf und im nächsten Schritt dann letzten Endes der Moment kommt, wo man sagt, wow, krass, der hat das ganz anders gemacht, als ich es jemals angegangen wäre, aber geil, das Ergebnis passt super. Und dieses Vertrauen dann letzten Endes auch drauf zu haben, zu wissen, der wird einen anderen Weg finden oder die, aber der wird gut sein. Das ist die Essenz dessen, was quasi, glaube ich, diverses Team heißt. Nicht, dass man sozusagen Menschen einstellt, die einfach komplett anders sind und man sich irgendwie gar nichts zu sagen hat. Da wäre ich tatsächlich auch vorsichtig. Aber da gilt es halt zweimal hinzuschauen und vielleicht jetzt nicht, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Stellenausschreibungen rausballern, 30 Bewerbungen bekommen und dann irgendwie nach einem kurzen Telefonat sagen, okay, nehme ich nicht. Stellenausschreibungen, der Bewerbungsprozess, das Recruiting an sich ist nicht zu unterschätzen. Also, oh mein Gott, was ich da schon erlebt habe, wie lange die Idee von, ich hole mir einen neuen Mitarbeiter und das ist jetzt egal, ob das der fünfte oder der zehnte oder der zweite ist, bis hin zu, ich habe ihn, ich habe den angebordet, ich habe den integriert in die Prozesse und in die Abläufe. Das ist halt schon echt mal eine Aufgabe und das darf auch wirklich bedacht werden und dementsprechend geht damit auch einher die Erwartungshaltung. Jemanden neu einzustellen bedeutet ja nicht, dass von Tag 2 an das Schiff abgeht wie nur was, sondern das ist erstmal, das braucht erstmal eine Anlaufkurve, bis du dann auch das Gefüge hergestellt hast.
Hast du denn ein paar Tipps für mich?
Das ist eine Investition in jeder Sicht, finde ich. Es sind nicht nur Ausgaben, sondern es ist eindeutig eine Investition.
Richtig, die hoffentlich aufgeht.
Hast denn du ein paar Tipps irgendwie? Weil ich meine, ich habe den Fehler auch ein paar Mal gemacht in meiner Karriere, sage ich mal, dass ich zu schnell, glaube ich, entschieden habe mit der Nasenspitze, dass ich Leute einstelle. Aber hast du ein paar Tipps irgendwie, wie lange ein Zeitraum sein muss, wie man auch durch Events oder durch irgendwelche Aktionen rauskriegen kann, wie denn der Charakter wirklich ist? Weil in vielen Bewerbungsgesprächen hast du ja einfach den Zustand, dass sehr stark sozialkonform gearbeitet wird und du gar nicht in diesen Moment kommst, wo du mal ja Höhen und Tiefen des Charakters mal kennenlernst. Also das macht man ja eigentlich, oder merkt man erst später. So ein Choleriker, der kann in einem Teammeeting, in einer Vorstellung erstmal total sich im Griff haben und irgendwann merkst du, wenn du mit ihm redest, nee, der dreht ja total an der Uhr. Mhm. Und das würde ich ganz gerne ja im Vorfeld schon rausfinden. Hast du da irgendwie ein paar Tricks und Kniffe, wie man das so rausfinden kann?
Du, ich bin tatsächlich da ein Freund von, und es gibt zwei Lager, ganz klar. Die einen, du hast die Sache beschrieben, wenn man jemanden in einer Bewerbungssituation sozusagen an den Pranger stellt und den vor schwierige Aufgaben stellt und schaut, wie er sich sozusagen fachlich damit tut. Davon bin ich ehrlicherweise nicht so ein Freund, sondern ich bin viel mehr ein Freund von, lass mal die menschliche Seite rauskehren, weil, und da schließt sich auch wieder der Kreis mit dem, was du vorhin gesagt hast, fachlich kann man viel machen, ne? Fachlich kann man an die Dinge unterschiedlich rangehen, aber die Basis auf der menschlichen Ebene muss passen. Und wie gesagt, damit meine ich nicht, dass wir alle gleich sind, sondern das Grundgerüst unserer Werte, warum trete ich hier an, warum komme ich jeden Tag ins Büro, das darf ähnlich sein, damit da einfach die Basis da ist, auf der man aufbauen kann. Und ich kenne Unternehmen, die genau diesen Weg gehen, die haben beschlossen, hey, jeden neuen Bewerber, den wir in der engeren Wahl haben, und davor hast du natürlich verschiedene Filter, ne? Da gehst du natürlich auf ein Bewerbungsgespräch per Telefon, lädst sie vielleicht mal ganz kurz ein, aber bevor die eingestellt werden, gibt es erstmal einen Teamtag, wo der direkt mit dabei ist, der oder die. Wir wollen ja das Gendern hochhalten, habe ich verstanden. Und wenn du einen Tag lang mit jemandem verbringst, von mir ist es ein Halbtag, wo dann vielleicht auch mal irgendwie das ein oder andere private Gespräch vonstatten geht, wo dann vielleicht auch das ein oder andere Bierchen getrunken wird oder, keine Ahnung, die Bratwurst gegessen wird, dann kriegst du ein ganz anderes Gespür dafür, wie diese Person tickt. Und das ist natürlich auch erstmal eine Ansage, sich jemand Fremdes sozusagen reinzuholen in ein Team, das schon besteht, mit der Option zu sagen, irgendwie war es nicht so richtig. Aber das darf man sich gönnen. Und es hat das Unternehmen, das ich da im Kopf habe, die fahren das schon seit einiger Zeit und fahren damit so super, dass sie sagen, sie würden das immer weiter so machen. Das ist auch ein kleines Unternehmen mit 20 Mann und die wissen darüber Bescheid, was es bedeuten würde, wenn sie eine Person falsch reinholen. Und das ist im Übrigen auch eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist. Deshalb echt Vorsicht bei diesem Thema Mitarbeiter mal eben schnell einstellen. Was das machen kann mit einem Teamgefüge, wenn du dich irrst. Also sprich, Fehlerkultur ist auch eines meiner Steckenpferde. Das ist immer ein massiver Fehler, der passieren kann, ganz klar, weil wir können einfach nicht in die Leute reinschauen. Und im Arbeitsprozess lernt man sich ja auch nochmal ganz anders kennen. Aber, und das ist vollkommen egal, eigentlich, ob das ein Praktikant ist oder ein Mitarbeiter oder eine leitende Position. In dem Moment, wo du jemanden am Start hast, der sagt, also der komplett anders tickt und das Teamgefüge auseinanderrüttelt, der kann dazu führen, dass sich das überträgt, wie eine Krankheit im weitesten Sinne.
Ja, man sagt also ja immer so gerne auch, dass man in einer Fußballmannschaft oder so nur ein, oder in einer Tennismannschaft, um jetzt in deinem Sport zu bleiben, ein schwarzes Schaf da drin haben muss und der kann das ganze Teamgefüge kaputt machen.
Vollkommen.
Vielleicht genauso wie in einer deutschen Nationalmannschaft vielleicht aktuell. Ja, sorry, Wolfgang, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte eigentlich mal zwei Aspekte beitragen. Also ich bin ja, höre ja gespannt zu und finde es total spannend. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass wir tatsächlich, also wenn wir eine Vollzeitstelle ausschreiben, eigentlich auch bei Jahrespraktikanten oder Werkstudenten oder sowas, also dass wir mindestens zwei Teamtage verlangen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute das sehr gerne machen. Also die wirklich interessiert sind, die sind eigentlich froh darüber, weil es ist ja bidirektional. Auch die bekommen ja dann ein Gefühl dafür. Ich kann denen ja im Bewerbungsgespräch genauso als Personalverantwortlicher Gott weiß was erzählen, ja. Also entsprechend bin ich da absolut dabei und würde sagen, aus meiner Erfahrung 2 Teamtage, dann hast du ein gutes Gefühl dafür, passe ich in das Team, passt das Team zu mir, passen wir alle zueinander. Und dann frage ich auch tatsächlich alle im Team. Wie ist denn dein Eindruck? Und ich frage dir auch einzeln, weil ich verschiedene Perspektiven haben möchte. Und wenn es dann zusammenpasst, dann ist es auch total okay. Was ich noch als zweite Perspektive...
Lass mich mal kurz noch eine Frage stellen, Wolfgang. Vergütest du die Tage, wenn die nicht anders kompensiert sind?
Natürlich.
Von anderen Arbeitgeber?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Und das wird auch vorher geklärt.
Okay.
Also ich lasse niemanden für for free. Natürlich sind das ja keine Leute, die jetzt wahnsinnig produktiv sind. Trotzdem schenken die uns ja ihre Arbeitszeit erstmal oder ihre Lebenszeit. Das wird schon vergütet, ja.
Okay.
Das liegt in der Regel so bei, ich glaube, beim letzten Mal waren es 200 Euro pro Tag, hatten wir vereinbart oder so. Ne?
Okay.
Ja, und die zweite Perspektive, das ist ganz witzig, finde ich, weil ich bin am Donnerstag auf der Zukunft Personal in Köln, Working Area oder wie das heißt, oder Workshop Area, so heißt der Bereich, in dem ich da um 9 Uhr die Keynote halte. Und da geht es um Storytelling und Human Resource Management. Und warum erzähle ich das? Also natürlich, damit 1000 Leute noch mehr kommen. Aber der Punkt ist eigentlich jetzt, die Sendung wird ja ausgestrahlt, wenn das schon rum ist. Ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, in der Vorbereitung habe ich total viele spannende Impulse bekommen, die eigentlich sehr gut zu dem passen, was ihr gesagt habt. Ich würde es aber noch mal ein bisschen erweitern. Und zwar finde ich, dass 2023 Recruiting für ein Team bedeutet, dein Employer Branding, erstens mal musst du dir bewusst sein, dass du ein Employer Branding machen darfst und musst, also dich positionieren als Arbeitgebermarke. Das korrespondiert sehr stark mit deinem Corporate Branding. Also ich sag's mal so ganz offen, in diesem Podcast dürfen wir ja offen reden. Ja, eine Arschlochfirma kann im Employer Branding Gespräch oder im Recruiting Gespräch nicht wirklich säuseln, das wird nicht funktionieren. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass du, und die Sandra hat es gesagt, ich finde es total wichtig, in dieser Zeit, in der sozusagen ein Überangebot an Jobs zur Verfügung steht, dass du klar rausarbeitest als Arbeitgeber, welche Werte vertrete ich. Also, dass du die Hard Facts brauchst, Lohn, Urlaub, ey, no way, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du kannst auch, kein Mensch wird bei dir freiwillig arbeiten, for free, weil du so eine tolle Brand bist. Also das ist klar. Aber darüber hinaus diversifizierst du oder unterscheidest du dich heute, finde ich, als Arbeitgeber, wenn du deine Marke und deine Werte klar definierst. Und da habe ich eine Gallup-Studie zu gefunden, halt für diesen Vortrag habe ich die, deswegen weiß ich das im Kopf jetzt. Ein Ergebnis dieser Gallup-Studie, da waren zum Beispiel so Sachen drin wie 80% der Unternehmen haben Schwierigkeiten, talentierte Fachkräfte zu finden. So, also ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das würde auch keiner in Zweifel stellen. Aber ich fand zum Beispiel total spannend, dass die gesagt haben, 15% der abgehenden Studenten, also der Absolventen, die in Kürze ihren Abschluss machen, 15% haben bei einer Befragung angegeben, dass sie, ich glaube, auf 20% Gehalt, ich meine, 20% Gehalt verzichten würden, wenn sie einen Job finden in einem Unternehmen, das die gleichen Werte vertritt wie sie persönlich. Und das fand ich total spannend. Und ein Beispiel dazu noch, einfach mal damit das mal ein bisschen greifbarer wird, das habe ich gegoogelt für den Vortrag am Donnerstag. Die aktuelle Job-Career-Seite von Airbnb. Und ich habe das einfach nur deswegen rausgenommen, weil die Seite halt geil ist. Ja? Wenn du auf diese Karriere-Seite gehst, dann steht da oben drauf, die ersten 3 Sätze lauten, beziehungsweise die ersten 2 Sätze, die Überschrift ist, live your best life. Das steht auf der Karriereseite, ja, da wo die Jobs stehen. Und drüber steht, there's life at work and life outside of work. We want everybody to be healthy, travel often, get time to give back and have the financial resources and support they need. Also auf Deutsch gesagt, so nach dem Motto, es gibt ein Leben hier im Job und es gibt aber auch ein Leben danach. Wir wollen, dass du gesund sein kannst, dass du reisen kannst, dass du Zeit hast, was zurückzugeben und dass du die finanziellen Ressourcen hast, die du dafür benötigst. Und das steht auf der Karriereseite von Airbnb. Und warum erzähle ich das jetzt in dem Kontext? Weil ich finde das total geil. Das selektiert schon sehr stark Menschen, die sich bei dir bewerben, finde ich. Und darum geht's, finde ich. Also das war meine Props noch. Das zu dem, was ihr gesagt habt, das würde ich alles unterschreiben, finde es aber zunehmend wichtig, dass Corporate Branding auch ins Employer Branding geht und ich einfach eine Welt skizziere in diesem Recruiting-Gespräch, wo dieser Mensch versteht, was sind denn die Werte, die wir hier im Unternehmen haben. Ich glaube, wenn du dann jemanden findest, ist die Chance, dass du daneben liegst, geringer, ist nicht null, aber die ist geringer, als wenn du sozusagen nur faktenbasiert, wir bieten, du hast, dann lass mal starten. Ja.
Also Sandra, eine Frage würde mich noch interessieren. In den Zeiten, wo wir da draußen nur noch Remote-Teams haben oder gefühlt zumindest in LinkedIn nur noch Remote-Teams haben, die ja gar keinen Kontakt mehr zueinander haben und trotzdem immer diese Sehnsucht da ist, wir wollen jetzt hier ein Team haben und wir wollen super Loyalität haben. Ist das überhaupt möglich für Remote-Teams an diesem Teambuilding zu arbeiten? Oder andersrum gestellt die Frage, würdest du Firmen ablehnen, die nur remote arbeiten, oder ist das eine Herausforderung für dich?
Also zwei Teile der Frage. Zum einen, ist es herausfordernd für die Teams, remote zu arbeiten? Ja, ganz klar. Wenn sie es nicht gewohnt sind. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt mittlerweile ja Heerscharen von Firmen sozusagen, die ausschließlich remote arbeiten, bei denen das fantastisch funktioniert, weil die einfach eine andere Kultur haben. Die stellen Leute ein, die sich genau darauf fokussieren, weil sie einfach sagen, remote ist ihre Welt. Sie können von überall auf der Welt arbeiten und sind auch gewillt, digitale Tools zu nutzen, um sozusagen diesen Team-Bonding-Prozess auf anderer Ebene und auch die Kommunikation auf anderer Ebene zu betreiben. Anders ist es tatsächlich, und das ist auch mittlerweile oder nach wie vor eines der größten Herausforderungsaspekte, die an mich herangetragen werden, wenn ein Unternehmen das gar nicht gewohnt war und durch Corona sozusagen auf Remote umstellen musste und teilweise jetzt aber nicht mehr ganz so zurück kann, wie sie eigentlich wollten, weil halt die Welt sich weitergedreht hat und Homeoffice einfach mittlerweile zum guten Ton gehört. Da tatsächlich die Motivation hochzuhalten und dieses Teamgefüge tatsächlich so zu strapazieren, dass das eine Einheit ist und nicht mehr einfach nur noch Einzelkämpfer, die halt irgendwie im Nirvana rumhüpfen. Das ist tatsächlich nicht einfach, muss man ganz klar sagen. Da muss man hart dran arbeiten, Methoden und Tools etablieren, dass die einfach einen Raum finden, wo sie sich austauschen können, wo der Chef ein Gefühl dafür hat, wie geht's meinen Mitarbeitern? Wir wissen alle irgendwie über den Bildschirm, kommst du einfach anders rüber? Es ist nicht so leicht, mal eben schnell in der Küche, in der Kaffeeküche zu sagen, lass mal kurz quatschen, wie geht's dir denn eigentlich? Das heißt, es muss einfach ein anderer Arbeitsmodus sein. Das geht, aber darf man nicht unterschätzen, ganz klar. Die zweite Sache, ob ich ausschließlich remote arbeitende Teams ausschließen würde in meiner Arbeit? Nee, sicher nicht. Finde ich richtig geil, weil das ein Schlag Mensch ist, der meinem, ich sag mal, digitalen Mindset und der Art und Weise, wie ich gerne kommuniziere, sehr nah ist und dementsprechend die Basis da eine eigentlich coolere ist als bei den Unternehmen, wo es halt schon mächtig in der Kiste rappelt. Also sprich, vielleicht ist sogar die Herausforderung da eine geringere als bei denen, wo man sozusagen erst an den Remote-Schräubchen drehen muss.
Also nur noch mal eine Frage zu diesem kleinen Setup, was wir zu Anfang hatten, um darauf zurückzukommen. Ich weiß, die Antwort wird ja sein, aber ich will dir die Frage trotzdem stellen, weil ich eine ehrliche Antwort erwarte. Wenn ich jetzt jemand einstelle, ist es nach deiner Erfahrung oder einstellen will, ist es nach deiner Erfahrung sogar vielleicht gut, das nicht mit der eigenen Nase zu entscheiden, gerade bei der ersten Einstellung, sondern sich jemand an die Seite zu holen, der vielleicht temporär wie du jetzt irgendwie auch eine Meinung abgibt, damit die Entscheidung vielleicht ein bisschen fundierter ist auf Basis deiner Erfahrung?
Jein, es ist keine per se Empfehlung im Sinne von hol dir jemanden wie mich ran. Es gibt garantiert Führungskräfte da draußen oder dann eben sei es Geschäftsführer oder Gründer, die ein sehr gutes Gespür dafür haben und sich das auch zu Recht zutrauen. Häufig arbeitet man ja auch mittlerweile mit, wenn es jetzt in die Corporate-Welt ist, mit Corporate-Influencern sozusagen, im Sinne von die als Multiplikatoren nach außen wirken und man idealerweise gar nicht mehr die komplett offiziellen Wege gehen muss, sondern man über Empfehlungen von Empfehlungen arbeiten kann. Mhm. Da habe ich sowohl im Konzern als auch in kleinen Unternehmen massiv gute Erfahrungen gemacht. Es ist sicherlich eine tolle Hilfestellung, wenn man die Kapazität, sei es finanzieller Natur oder auch zeitlicher Natur hat, sich jemanden als Sparringspartner, als quasi externes Soundingboard dazu zu holen, der aber idealerweise auch schon mit dem Team zu tun hatte. Also ich muss gestehen, ich würde jetzt ehrlicherweise nicht so viel Sinn darin sehen, sich nur für diesen Einstellungsprozess mal schnell jemanden dazu zu holen, weil der hat ja keine Ahnung von dem Team. So, ne? Wenn manchmal leisten sich ja Unternehmen irgendwie einen Teamcoach, der quasi als Freelancer das Team begleitet. Manche haben es tatsächlich intern, die Position, aber manche eben extern. Und wenn ich ein Team seit einem halben Jahr begleite und sehr gut Bescheid weiß, wie die ticken, mich dann dazu zu holen, sozusagen als externes Sprachrohr oder Gefühlsgeber, wie diese Person in das Teamgefüge reinpasst, perfekte Ausgangslage.
Okay, wenn ich jetzt, also bei mir ist es jetzt so, dass wenn ich in mein Team jetzt noch Leute reinsetze und da sind jetzt 3-4 Leute, dann nehme ich das Team und lasse die eigentlich coachen. Die sollen eigentlich mehr oder weniger entscheiden, wen die da haben wollen, weil die müssen ja mit denen zusammenarbeiten. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Auch keine pauschale Antwort möglich. Ich finde, also ich wäre vorsichtig, es ausschließlich als Gemeinschaftsentscheidung zu machen, im Sinne von jeder hat die gleiche Stimme. Also andersrum, das kann funktionieren. Ich glaube, Wolfgang hat es ja so ein bisschen skizziert, dass ihr das so macht, dass da jeder seine Stimme hat. Super geil. Das geht aber nicht immer, weil nicht jedes Teamgefüge ist so geil wie das von Wolfgang und dir, Marco. Dementsprechend.
Wenn ich kurz einhaken darf, Sandra, yeah. Damit das nicht auch falsch verstanden wird. Also jeder sagt seine Meinung. Die Entscheidung treffe ich am Ende.
Sehr gut, okay.
Das also ist ja so nicht, das auch, ist ja ein Riesenunterschied. Das ist
keine demokratische Geschichte. Alles klar.
Super. Ganz genau. Ja. Und es ist ja ein Riesen Unterschied. Und eine Meinung hat ja jeder.
Vollkommen.
Also insofern ist es nicht sozusagen die Entscheidung, es ist die Entscheidungsbasis, aber die Entscheidung
okay, top. Dann sind wir,
treffe ich beziehungsweise die Geführungsebene
dann. Wunderbar, dann sind wir quasi genau auf einer Wellenlänge. Das Team einzubeziehen, fantastisch. Entscheidung muss aus meiner Sicht bei der Führungskraft oder Führungsetage liegen, weil die nochmal häufig halt auch einen anderen Blick auf die ganze Sache haben. Ne? Wenn es massive Gründe gibt, weshalb es bitte aus Mitarbeitersicht nicht funktionieren kann, dann darf die Führungsriege das natürlich ernst nehmen. Wenn es aber auf der anderen Seite gute Gründe gibt, es doch zu versuchen, dann darf die Entscheidung auch so gefällt werden. Heißt so viel wie, ich bin immer ein Freund und das ist auch letzten Endes immer meine Empfehlung in Richtung der Führungskräfte und Teams, mit denen ich zusammenarbeite, schon einen Gemeinschaftsprozess daraus zu machen, nicht umsonst auch so Formate wie, kommt mal zum Teamtag, guckt euch das Team an und umgekehrt, das Team guckt sich die Bewerber an. Aber die Entscheidung muss am Ende des Tages getroffen werden. Und auch die Führungskraft muss oder die Führungsetage muss mit dieser Person zusammenarbeiten. Also da bin ich echt gut gefahren in der Vergangenheit. Sehr, sehr stark dieses hier Führungsteam, hier Mitarbeiterteam, das trennen wir und die machen nur das, die nur das und so quasi diese Kluft da reinbringen. Ich weiß, dass du das nicht meintest, Marco. Das zu umschiffen, bringt auch massiv viel, weil sonst löst du halt wieder so Kettenreaktionen aus oder kannst Kettenreaktionen auslösen von wegen die Führungsmannschaft hat quasi die Hosen an und die entscheidet und ich lehne mich zurück und übernehme erstmal keine Verantwortung, bis man mir sagt so oder so. Ja? Also sprich, das ist auch eine Führungskultursache und in dem Moment, wo man, denke ich, mit gutem Sinn und Verstand und letzten Endes auch Argumenten begründen kann, weshalb man die Entscheidung so oder so getroffen hat, ist das total fein. Und trotzdem okay, dürfen sich Mitarbeiter einbezogen fühlen.
Dann lass uns mal den Sprung machen zu Wolfgang. 20 Leute. Wolfgang würde jetzt bestimmt sagen, ja, ich habe eigentlich schon ein super Team. Ich glaube, das stimmt auch. Er hat das beste Team von die ganze Welt, ja. Aber vielleicht ist es ja so, dass er trotzdem, weil er ja so Führung ist, ja denkt, ja, vielleicht kann man das aber noch verbessern. Vielleicht ist es mal ganz cool, dass einer extern auf mein Team guckt, um einfach Schwachstellen nochmal auszuloten. Könnte so ein Szenario entstehen bei dir, Wolfgang, oder bist du davon überzeugt, dass du das beste Team hast?
Das beste
Team oder dass es am besten funktioniert, sagen wir mal so.
Das beste Team ist ja eine Metapher für unsere Leistung auch. Also nicht wirklich für die Teamzusammensetzung in dem Sinn, aber natürlich ist unser Team, dadurch, dass wir eine sehr geringe Fluktuation haben, ist eher ähnlich wie bei einer, wir hatten vorhin die Analogie zum Fußballteam. Und wenn eine Mannschaft 3 Jahre unverändert zusammenspielt, spielt sie automatisch im dritten Jahr besser als im ersten. So, das gehört mal dazu. Das sind Abläufe, das sind Automatismen etc. Natürlich haben wir auch immer wieder neue Leute dazu. Und im Endeffekt ist es dann schon auch eine Sache der Integration. Aber was zu deiner Frage zurück, auf jeden Fall kann ein externer Blick da was bringen. Also ich bin der Letzte, der sagt, ein Coach oder jemand, der wirklich auch eine Fachexpertise hat in dem Bereich, wo kann man aus einem Team noch was rauskitzeln, ja, der hat bei uns kein Potenzial, um Gottes Willen. Ja, also wer wären wir, wenn wir wirklich perfekt wären? Ich glaube, das perfekte Team per se gibt es ja eh nicht. Das hängt ja von so vielen Einflussfaktoren ab, Also zentral, dezentral, remote, verschiedene. Wir haben zum Beispiel dafür, dass wir so klein sind, sehr viele verschiedene Arbeitszeitmodelle. Habe ich ja auch in dieser Dokumentation gesagt, die ich euch rumgeschickt hatte, wo ich gesagt habe, wir machen es dann tatsächlich auch für jeden einigermaßen passend. Also wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Menschen, aber nichtsdestotrotz wäre dein Blick von außen auf jeden Fall hilfreich. Also deine Frage war ja, würde mir das was bringen?
Und ja, ich wollte einfach nur mal abklopfen, ob das bei dir auf offene Ohren stößt. Und jetzt die andere Frage bei Sandra, wenn du denn zu Firmen kommst, die jetzt 20 Mann plus sind, und die funktionieren jetzt erstmal ganz normal, gehen wir erstmal von dem Fall aus. Wie läuft denn da so ein Coaching überhaupt ab? Wo setzt denn du da an? Mit Einzelgesprächen, mit allen Teammitgliedern oder wie läuft sowas?
Also im Endeffekt, ich habe natürlich eine Art Standardvorgehen, aber nehme mir immer vor, und das ziehe ich bis dato ganz gut durch, je nachdem, was quasi die Herausforderung des Teams ist. Sprich, ist der Auftrag, und so höre ich das jetzt gerade raus, zu gucken, wo steht das Team und welches Potenzial können wir sozusagen noch heben.
Ja, genau.
So dann ist das die eine Variante. Da ist mein Vorgehen klassischerweise so, dass ich keine Einzelgespräche im Vorfeld führe, sondern einen meist ein- bis zweitägigen Kick-Off-Workshop durchführe, wo wir uns quasi gemeinsam die Karten legen und letzten Endes mit der Zielsetzung aus den zwei Tagen rausgehen, einen Actionplan zu haben. Von
also persönlich, alle persönlich, gemeinsam ja. Oder also nicht persönlich, online?
Nein, ja, okay. Geht auch, aber ganz klar erste Wahl persönlich, also in seltensten Fällen online. Die zwei Tage nutzen wir, um letzten Endes mal das Team und die Prozesse und die Strategie, all das, was das Team umtreibt, auf Biegen und Brechen zu analysieren letzten Endes, um am Ende der zwei Tage mit einem Actionplan aus dem Termin rauszugehen, wo klar ist, welche Stellhebel haben wir erkannt, wer hat die Verantwortung für welches Thema und bis wann wird was umgesetzt. Das heißt, die zwei Tage sind letzten Endes dafür da, um mal Tabula Rasa zu machen. Und danach fängt letzten Endes die Arbeit erst an. Sprich, die Teams haben sich dann ja gefunden. Ne? Jeder, der ein Action-Item sozusagen übernimmt, weiß darüber Bescheid, dass das sein Thema ist. Das heißt nicht, dass er das selbst oder sie umsetzen muss, aber er oder sie trägt dafür Sorge, dass dieses Thema bearbeitet wird. Und ich bin letzten Endes dann der Sparring-Partner im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus schauen wir dann letzten Endes auf den aktuellen Umsetzungsstand der Themen, um gemeinsam den Fortschritt auch zu tracken. Und es ist meistens ein Prozess, der zwischen 3 und 6 Monaten dauert. Bei 6 Monaten gibt es einen Interims-Workshop, nach 3 Monaten eine Art Retrospektive, wo man drauf schaut, wo haben wir gestartet, wo stehen wir aktuell? Haben wir schon was verändert, ja oder nein? Und in welche Richtung gehen wir weiter? Und nach dann eben 6 Monaten oder wenn man es nur 3 Monate macht, nach 3 Monaten gibt es dann natürlich auch noch einen Abschluss-Workshop, weil klassischerweise gehören Erfolge gefeiert. Und in dem Moment, wo du in diesen Prozess einsteigst, wo eben auch ganz viel auf kultureller Ebene passiert, werden ganz viele Erfolge an der Tagesordnung sein, manchmal kleine, die wir aber ans Licht bringen, um einfach diesen Spirit zu leben und auch in einem schon gut funktionierenden Team aufzuzeigen, da ist durchaus noch mehr drinnen. Weil, Wolfgang hat es angesprochen, ein Team, das seit 3 Jahren, ob es jetzt zusammen Fußball ist oder zusammen arbeitet, sei mal dahingestellt, das ist eingespielt, aber da werden sich auch Prozesse etablieren, die einfach nicht mehr hinterfragt werden, weil sie halt eh so laufen, wie sie sind. Aber draufzuschauen und zu sagen, nee, das kann man schon noch mal schlanker gestalten, das kann man schon noch mal optimieren, da kann man schon noch mal überlegen, ob wir es nicht so oder so machen. Das kriegst du dann halt erst raus, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst, noch mal explizit draufzuschauen und auch die Offenheit mitzubringen, zu sagen, hey ja, wir können Änderungspotenziale aufdecken und die dann auch tatsächlich umsetzen.
Da hätte ich jetzt mal eine Frage an der Stelle, ja. Bei dem Modell, das du gerade beschrieben hast, gehe ich mal davon aus, oder ist die aus meiner Sicht die zugrunde liegende Annahme, dass alle Menschen mit dir fair umgehen, wenn du als Coach da reinkommst. So, meine Frage ist so ein bisschen, ich versuche subtil so ein bisschen irgendwelche Wordings zu umfahren, die falsch verstanden werden könnten. Aber was ich eigentlich fragen will, ist, wenn ein Team weiß, du kommst, und genau der Prozess ist so, wie du es gerade beschrieben hast. Da ist ein eingefahrenes Team. Das sind 15 Leute, die machen ihre Auftragsbearbeitung seit 5 Jahren im Kern mit den gleichen Leuten. Das läuft. Die wissen aber, die Unternehmensleitung denkt sich so, ach, da könnten wir vielleicht nochmal machen, wir machen mal so. Und die sind so ein bisschen auf Krawall gebürstet, gehen aber gar nicht offen damit um, sondern sagen sich, du, der geben wir nur die Infos, die wir wollen. Meine Frage ist, wie stabil ist so ein System von außen? Also wenn wirklich ein Team sagt, die kommt hier, die geht hier raus nach 2 Tagen oder nach 3 Monaten, die weiß gar nichts
von passiert.
Die wird, nee, gar nicht, sondern einfach nur, wir werden die ganz subtil auflaufen lassen. Geht das oder sagst du, so ein System wie so ein Coaching von dir ist so stabil, dass am Ende des Tages, egal was die mir vorgaukeln, ich krieg das sowieso raus?
Vielleicht gibt es auch ersteren Fall, der ist mir in der Tat noch nicht untergekommen. Also ich glaube, man darf da als Coach.
Oder du hast es nicht gemerkt.
Oder ich habe es nicht gemerkt, das kann auch sein. Gute Frage, da muss ich nochmal nachdenken. Also ich bin zumindest noch nie irgendwie heulend aus dem Coaching rausgekommen, sagen wir so. Nee, also Spaß beiseite. Also es gibt schon genau solche Szenarien, wie du gerade beschrieben hast, wo man merkt, okay, die haben da jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber das Fingerspitzengefühl, das ich habe als Coach, aber bestimmt einfach auch als Mensch an sich, die Leute da abzuholen, wo sie sind und ihnen das ganz klare Verständnis zu geben, dass wir, wenn wir den Prozess durchleben, ihre Arbeit cooler machen und sie mehr Spaß haben oder mehr Zeit für Dinge, die sie wirklich interessieren im Arbeitskontext, dann gibt es meistens so einen Moment, wo die Kritiker nach und nach ins Boot derer springen, die dabei sind. Ein ganzes Team, dass sich ein ganzes Team komplett dagegen stemmt, das wage ich zu bezweifeln, hast du nicht. Weil es gibt immer irgendwie 2 Lager. Ne? Die einen, die irgendwie veränderungsbereiter sind, wenn die verstanden haben, okay, geil, das macht irgendwie Spaß mit der, dann sind die schon dabei. Und sukzessive die anderen dazu zu holen und die aber gar nicht so sehr anzuprangern, so im Sinne von, also hier muss aber mitgemacht werden oder jetzt stell dich mal nicht so an. Ich lasse das meistens geschehen und es ist ein total natürlicher Prozess, dass am Ende des Tages bestimmt nicht alle Kritiker, aber von den, keine Ahnung, 5 Leuten, die sich eher dagegen gestemmt haben, dann mindestens 3 am Ende des Tages doch auf unserer Seite stehen sozusagen.
In der Regel ist es ja so im Marketing oder auch im Unternehmenskontext, wenn du zum Beispiel einen kritischen Kunden hast oder ein schlechtes Feedback bekommst, dann hast du an der Stelle aber auch die größte Chance, wirklich einen treuen Follower draus zu machen. Wenn du das ernst nimmst und die Nutzenargumentation auch bei diesen Leuten nochmal anbringst, wie du es gesagt hast, also bin ich total bei dir.
Ja. Aber es ist ja auch so, dass du in Teams reinkommen kannst, wo du merkst nach ein paar Meetings, ey, da sind aber 2, das sind so richtig faule Äpfel, die machen das Team richtig kaputt. Würdest du denn als Teamcoach jetzt faktisch das auch ansprechen? Weil das beinhaltet ja immer die Möglichkeit, dass wenn du das ansprichst, das ganze Team explodiert. Weil es kann ja eine Zündschnur sein. Siehst du denn deine Aufgabe da drin, das auch anzumerken? Oder
ja,
würdest du denn probieren, das Beste draus zu machen, aber überhaupt nicht was anzuzünden? Mhm. Da
irgendwie? Also ich sehe es als meine Aufgabe an. Einfach weil ich weiß, wie es ist, wie sich das anfühlt, wenn man solche Leute innerhalb des Teams hat. Also wo ich quasi selbst Teammitglied oder Führungskraft war. Und du eigentlich nicht wirklich eine Chance hast, weil die immer wieder quasi bei dir anecken, egal eben ob Mitarbeiter oder Führungskraft. Und als Externer habe ich da einfach einen anderen Blick drauf und ich kann förmlich erspüren, was mit diesem Team passiert. Und Fakt ist auch, mein Auftraggeber ist die Führungskraft, die irgendeinen Schmerz verspürt und die ihr Team besser aufstellen möchte. Und da sehe ich es unter anderem deshalb als meine absolute Verantwortung dafür zu sorgen, dass sowas aus dem Weg geräumt wird. Ich versuche es häufig im Gespräch mit den Personen direkt, also sprich, wenn sich's ergibt, irgendwie, es gibt ja auch Pausen in solchen Workshop-Tagen, da mal irgendwie rauszuhören, was es ist. Funktioniert manchmal ist es aber tiefer liegend, funktioniert dann eher nicht so gut. Ich bin immer eng im Kontakt mit den Führungskräften, also ich bringe da auch immer so viel Flexibilität mit, dass ich natürlich einen Ablaufplan für so einen 2-Tages-Workshop habe, aber bin in sich so flexibel, dass ich Module rausnehmen kann, andere länger machen kann und so weiter. Und in dem Moment, wo ich merke, dass da was massiv im Weg steht und wir eigentlich gar nicht weiterkommen, dann gibt es verschiedene Tools und Methoden, wo man genau solche Situationen mal sozusagen methodisch begleitet, tatsächlich mit der gesamten Gruppe beleuchten kann. Und dann gibt es manchmal Situationen, wo daraus sich ein massiver Konflikt entwickelt, den man aber bearbeitet und über dieses Bearbeiten draufkommt, ach du Scheiße, das war der eigentliche Grund, warum dieses Team doch nicht so performt hat, wie es eigentlich könnte. Das heißt, es ist eigentlich auch da wieder der Kunde mit der quasi schlechten Rezession, was ja dann im übertragenen Sinne dieser Mitarbeiter ist, der kann dir massiv helfen, auch wenn es in dem Moment total unangenehm ist. Aber dieser Miesepeter sozusagen, der kitzelt bei den anderen raus, dass sie eigentlich auch mal vom Zaun lassen können.
Also mir fällt gerade ein, noch schwieriger ist ja, wenn der Chef dich beauftragt und du merkst während des Teambuildings, dass der Chef eigentlich die Ursache ist. Wie gehst du denn damit um?
Was, glaube ich, sehr häufig vorkommt.
Aber ja, absolut. Jetzt, ist einer also der häufigsten Fälle.
Wir haben einen Kunden, der arbeitet mit psychologischer Gefährdungsbeurteilung. Was nicht das Gleiche ist, aber da geht es auch sehr viel um Teamstrukturen und so und häufig, und das ausschließlich in Kliniken. Und da ist es häufig so, dass auf großen Stationen das Team nicht performt, weil der Fisch sozusagen vom Kopf her stinkt. Ne? Mhm. Also das bekomme ich so am Rande immer mit. Ne? Also das
ist, wie gehst du denn damit um, Sandra? Ist ja nochmal eine andere Perspektive.
Auch da, das war schon immer eine meiner Eigenschaften, bin ich massiv ehrlich. In dem Moment, wo ich das merke, und man, also ich habe im Vorfeld, bevor ich letzten Endes ins Rennen mit dem Team starte, immer recht intensive Gespräche mit der Führungskraft, um einfach mal abzuklopfen, wie tickt die Mannschaft so, wer ist die Mannschaft, wie sieht die Führungskraft auch die Mannschaft. Wir stellen da meistens so eine Art Superheldenprofil, also sprich, welche Superpowers haben die, um den Blick einfach wirklich nur mal aufs Positive zu legen. Und selbst da merkt man schon, wie schwierig das manchen Führungskräften fällt, weil sie irgendwie gar nicht so eine gute Meinung von dem einen oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin haben. Und in dem Moment weiß ich eigentlich spätestens nach diesem Termin, okay, ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr die Mannschaft, sondern das ist die Führungskraft. Oftmals ist es ja dann eine Mischung und dann ist es irgendwie so Henne-Ei und Katze beißt sich in den Schwanz und so weiter. Aber in der Vergangenheit und jetzt auch gerade wieder habe ich dann einen Fall, wo ich das Führungsteam sozusagen zusätzlich zur gesamten Mannschaft begleite, dass sie ihre Themen mal geregelt bekommen. Weil wenn die ihre Themen nicht geregelt bekommen, die sind schon noch mal so ein bisschen abseits zu sehen von der Gesamtgemengelage, dann werden wir die Gesamtgemengelage gar nie geregelt bekommen. Das heißt,
wenn du dich selbst nicht organisieren kannst als Führungsteam, wie sollst du dann ein Team führen?
Ganz genau. Ja. Und dann kommen eben so Missverständnisse zustande, wie zum Beispiel, nie sehen die Mitarbeiter, was wir hier alles Tolles tun, aber die kommunizieren halt die ganze Zeit aneinander vorbei. Und irgendwann hast du halt auch so einen Moment, wo irgendwie das Kind schon im Brunnen gefallen ist und egal, was von der einen Seite kommt, dass die andere immer verkehrt aufnimmt. Und dann hast du halt dieses Kommunikationsdilemma, wo du erstmal echt an die Basis musst, damit man das auflöst. Keine leichte Situation, ganz klar. Aber Fakt ist, das unausgesprochen zu lassen, da kannst du einpacken.
Ab welchem Moment, also wenn wir jetzt noch einfach eine Stufe weitergehen und du, jetzt meldet sich ein Chef bei dir und sagt, ey, ich habe hier ein Team, die sind völlig zerrüttet, da geht überhaupt gar nichts mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit denen umgehen soll. Ab welchem Moment hört denn deine Aufgabe auf oder wird noch begleitet durch wirklich sowas wie einen Psychologen oder so, weil da wirklich was im Argen ist, also jetzt Thema Mobbing, irgendwie so, also da gibt es ja echte Exzesse davon. Mhm. Wie läuft denn sowas ab im Werdegang? Machst du das dann alleine oder hast du denn noch einen Psychologen an der Seite? Oder?
Ich trenne da ganz bewusst, also in dem Moment, wo ich merke, das geht massiv in Richtung, die Fronten sind so verhärtet, die sprechen nicht mal mehr miteinander. Also über die Zeit baut man sich natürlich ein Netzwerk auf an Experten, wo ich einfach weiß, so ein Mediationsthema beispielsweise würde ich abgeben, weil klar, man ist als Solo-Selbstständiger ja immer geneigt, ach, das mache ich auch noch mit. Aber gerade bei solchen heiklen Situationen, wo man auch wirklich was zerstören kann, bin ich super gewillt, das an meine Pappenheimer, hätte ich fast gesagt, abzugeben und zu sagen, hey, das ist dein Job, viel Spaß, du machst das besser als ich.
Also wären dann aber auch eher Psychologen? Oder ja, wie nennen sich denn das denn in dieser Eskalationsstufe betreuen?
Ja, also Psychologen hört sich jetzt so an, als wäre es quasi nochmal rausgenommen. Ja,
Teampsychologen oder so.
Also es sind tatsächlich Mediatoren. Also es gibt eine Mediatorenausbildung. Das sind häufig auch Business Coaches, die sozusagen das als Beiwerk haben, die sich halt auf Konflikte spezialisiert haben. Aber auf Konflikte, die jetzt nicht gelöst werden können, wo du, wenn du beispielsweise am Kommunikationsmodus was änderst oder wenn du einfach die offenen Gespräche suchst und ich sag mal so mit dem Handwerkszeug, das ich im Team-Coaching-Kontext nutze, sondern wenn es wirklich so krass ist, dass einfach da nichts mehr zu machen ist mit den Methoden, die du im Strategie- oder Prozessberatungskontext nutzt. Genau, und dafür holst du dir Leute, die oftmals einen psychologischen Background haben. Aber ich würde jetzt nicht den Teampsychologen nennen. Das ist eher.
Nee. Ich glaube, es ist auch falsch, was ich gesagt habe. Aber stell mir gerade so vor, weil der Psychologe ja am Ende des Tages auch Medikamente verteilt,
ja, genau,
um
das
den Griff zu bekommen.
Genau.
Und das ist ja Quatsch.
Also das machen wir nicht.
Also was ich an der Stelle aber nochmal gern loswerden wollte, das rattert jetzt die ganze Zeit meinen Synapsen, seit ich vorhin sozusagen virtuell die Sandra beauftragt habe, ja, auf deine Frage hin, wäre das bei euch machbar oder nicht, habe ich mir überlegt, wenn ich so einen Schritt gehen würde im Unternehmen, welche Person möchte ich haben, die da kommt? Und ich habe mir so ganz grob, habe es mir auch hier aufgeschrieben, überlegt, welche Kompetenzen muss eigentlich jemand haben, die wie du? Und das ist jetzt einfach nur mein Bild, ja, kann total falsch sein. Aber ich sag mal, da gibt es einmal die fachliche Kompetenz. Du hast ja auch gesagt, methodensicher zu sein. Also ich müsste wissen, okay, diese Person ist ja methodensicher, die ist strategisch gut, die ist zielorientiert, die kann auch eine Strategie mal in so ein Team kommunizieren, also kommunikationsstark, persönlich natürlich auch, muss es stimmen, da muss die Schwingung stimmen und die Integrität. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das wollte ich loswerden für mich, du hast das ein, zweimal erwähnt, wäre, glaube ich, die Empathie. Hm. Also ich glaube, so ein Coach muss super empathisch sein, weil es eine gewisse Vertrauensbeziehung ist zu dem Team dann auch und zu der Führungskraft, also irgendwie auch in so einer Sandwich-Position dann quasi. Und da ist es total wichtig, dass man gut kommuniziert. Also für mich wäre Empathie, Kommunikationsfähigkeit und vor allen Dingen, das wollte ich auch noch sagen, deswegen passt es jetzt, Netz vernetzt. Hm. Also es muss, für mich müsste jemand, der kommt und sagt, hier, ich kann in deinem Team coachen, und müsste aber klar auch die Message bringen, an der einen oder anderen Stelle hätte ich dann, wenn der Bedarf da wäre, auch einen Netzwerkpartner, von dem ich dir garantieren kann. Weil ich habe ja keinen Bock, dann noch jemand selber zu suchen. Das heißt, an der Stelle finde ich die Message total stark, zu sagen, okay, es gibt Situationen, da ist einfach mein Kompetenzbereich am Ende und dann gehen wir weiter mit einem anderen Kollegen oder Kollegin oder so. Das wollte ich einfach nur mal loswerden.
Cool. Mhm. Finde ich eine schöne Zusammenfassung. Danke.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe alle Perspektiven jetzt so zumindest für meinen Einflussbereich beleuchtet. Alle Leute, die jetzt Teams hier von 100 und 1000 Mitarbeitern haben, die sich da untereinander fetzen, ja, da habe ich auch nicht so viel Fragestellungen, weil ich mit dem Thema nie so beackert wurde. Und ich glaube, ja, weiß ich nicht, Sandra, 1000 Leute würdest du vielleicht auch nicht betreuen.
Zumindest nicht auf einmal.
Das meine ich. Okay, Wolfgang, hast du noch irgendwas, was du Sandra jetzt noch fragen wolltest? Also
ja,
ich glaube, sie hat zu wenig Löcher am Bauch.
Ja, mich würde schon mal interessieren, und ich weiß nicht, ob sie das möchte, aber normalerweise fragst du sowas, aber ich frage jetzt mal an der Stelle. Wenn ich jetzt mal von einem mittleren Setup bei einem Projekt ausgehe, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Leute, jetzt passt halt gerade zu uns, oder 25 Leute in einem Team und die Aufgabe ist Performance-Optimierung, ja. Und du hast gesagt, das kann 3 Monate sein oder 6. Es gibt einen Initial-Workshop, es gibt 1-2 Tage am Anfang, es gibt nach 3 Monaten so einen Feedback-Workshop, am Ende gibt es einen Workshop. Kannst du irgendwie eine Hausnummer sagen, was investiert ein Unternehmen da an der Stelle? Oder sagst du, das ist so individuell vom Setup, das kann ich nicht
also verpreisen? Ich habe da natürlich schon einen Preis im Kopf. Es ist aber schon so, und ich meine, daraus mache ich jetzt auch keinen Hehl. Es ist, glaube ich, so, dass das jeder macht. Wenn jetzt ein Konzern bei mir anklopft, steht da ein anderer Preis, als wenn ich mit irgendeinem 20-Mann-Tischlerbetrieb oder dergleichen zusammenarbeite. Was ich, by the way, tue, ich liebe die Vielfalt. So als grobe Hausnummer. Und es gibt auch, vielleicht das an der Stelle auch erwähnt, für kleine Betriebe, die sich vielleicht so einen Coaching nicht leisten könnten, fantastische Förderprogramme vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, INKA heißt das, Initiative für die neue Qualität der Arbeit. Cool. Da kriegst du einfach mal schlappe 12 Beratertage, bis zu 80% Bezuschuss und hast selbst ein Invest von ca. 2.800 Euro. Schon ziemlich cool. Ich bin da natürlich autorisierter Coach, dementsprechend wickle ich häufig die kleineren Firmen darüber ab. Das sind dann 14.400 Euro, um es mal auf den Punkt zu bringen, die darüber machbar sind. Wenn ich in Betrieben bin, wo ich weiß, denen tut das nicht weh, fangen wir bei dem 3-Monats-Paket bei ca. 25.000 an. So. Mhm. Wenn ich dann aber ein ganz besonderes persönliches Interesse habe, weil ich einfach sage, geiles Unternehmen, geile Typen, mit denen will ich arbeiten, bin ich in der Tat preisflexibel. Also so frei bin ich in meiner Selbstständigkeit, mir zu sagen, wenn ich was machen will, mache ich das und dann soll es nicht am Preis scheitern.
Also ich finde das auch total super, weil, also ich finde jetzt auch den Preis nicht irgendwie, Ich sage mal so, ich sehe ja den Wert dem gegenüber. Und ich glaube, darum geht es auch. Es geht ja nicht um das Preisschild. Deswegen habe ich auch nicht gefragt, sondern einfach, damit die Zuhörer auch mal so eine Hausnummer haben. Ja, reden wir hier über 50.000 Euro, über 200.000 oder was investiere ich denn? Und wenn ich jetzt sage, ich habe ein 20-Mann-Team, ich bekomme eine 3-Monats-Begleitung und zahle 25.000 Euro, sind das weniger als 1.000 Euro oder ein bisschen mehr bei 20 Mann, ein bisschen mehr als 1.000 Euro für 3 Monate. Also ich finde das absolut okay und freue mich auch, dass du mal einen Preis genannt hast, nur damit die Leute mal ein Gefühl dafür bekommen.
Absolut, ja, denn richtig, klar.
Wenn ich eine langfristige Performance-Optimierung von 20-Mann-Teams hinkriege, dann amortisiert sich das vermutlich auch relativ schnell. Also von daher.
Vollkommen.
Und ich finde auch die Fördermittel dann an der Stelle richtig cool. Ja.
Ja. Wie ist das, Sandra? Mussten die Fördermittel, muss der Unternehmer das beantragen oder läuft das jetzt über den Coach? Wie ist denn da die Regelung bei dem System da?
Also es ist schon so, dass das Unternehmen sozusagen erstmal den Antrag stellen muss, dann kriegen die einen Gutschein und mit dem Gutschein kann ich aktiv werden. Aber in der Regel ist es so, dass man sich ja sozusagen den Coach schon vorher aussucht. Das heißt, das Unternehmen hat mit mir in dem Fall dann Kontakt und ich unterstütze die dann natürlich bei dem Abklappern dieser Beratungsstelle, um quasi denen die Hand zu reichen und schnellstmöglich dazu zu bringen, dass sie ihren Gutschein bekommen. Genau.
Also ist ja mehr so eine Sache, weil viele Leute, wenn die erstmal Vorauslagen legen müssen und meinetwegen jetzt 12.000 Euro auf der Uhr haben, nachher bleiben vielleicht nur 2,8, aber trotzdem müssen sie das erstmal aufwenden. Für viele Unternehmen ist das ja schon so ein No-Go-Ding und wenn du dann sagen kannst, da müssen sie nur mit 2,8 rechnen und den Rest mache ich irgendwie so, da hole ich mir das Geld schon. Ist ja eine andere Geschichte,
okay.
Ist ja viel einfacher im Verkauf.
Ich verstehe, sorry, das habe ich dann falsch verstanden. Nee, es ist in der Tat so, dass quasi die Abwicklung erst komplett über mich läuft. Also sie bezahlen mich zu 100% und holen sich dann das Geld zurück. Aber auch da, weißt du, rein was quasi meinen Cashflow betrifft, habe ich es bis dato immer geschafft, dass die Zahlungsmodalitäten des Unternehmens, das ich begleitet habe, so zusammengepasst haben, dass es daran nicht gescheitert ist.
Okay, das ist doch schon mal eine gute Aussage, um einfach das ein bisschen dann auch bei 20% zu behalten. Und ich glaube, dann werden viel mehr Leute die Entscheidung treffen, das zu machen, als wenn sie jetzt 12.000 Euro hören würden.
Und das ist nur ein kleiner Zusatz noch dazu, das ist so ein krasses Gimmick, das da angeboten wird. Und das weiß kaum jemand. Jedem Unternehmer, Unternehmerin, dem ich das erzähle, sagt, echt, wow, interessant, cool. Und das ist so krass, weil, ganz ehrlich, ich denke immer so, weißt du, mein Hebel bei kleineren mittelständischen Betrieben, die halt in ihrem normalen Arbeitsalltag keine Zeit haben für irgendwie so Teamgedöns, weil irgendwie ist immer das Tagesgeschäft halt krass und die Auftragslage und hier und 200 Bälle in der Hand jonglieren und so weiter, denen hilft so massiv, weil die einfach bei Null gefühlt bei dem Thema starten. Und für die ist dieses Programm so wichtig, deshalb versuche ich es immer rauszuposaunen und das irgendwie unter die Leute zu bringen und sollen sich andere Coaches suchen, ist mir auch egal, Hauptsache denen wird geholfen, weil wir haben gerade einfach echt ein Thema, was dieses Unternehmenskultur-Ding betrifft und das gekoppelt mit, you name it, Fachkräftemangel und Digitalisierungszeugs und so weiter und so fort, da dürfen die Unternehmen echt Hand anlegen, um ihre guten Leute zu behalten.
Da freue ich mich aber, dass ich nach dem Preis gefragt habe. Chaka.
Ja, genau.
Und du das in dem Kontext platzieren
konntest.
Letzte Frage dazu. Ja, da musste ich euch wieder zum Call to Action helfen, ne? Das ist klar. Aber nein, letzte Frage dazu. Dieser Zuschuss ist pro was? Ja, pro 5 Jahre? Wie, einmalig oder wie geht das?
Das ist meines Erachtens nach einmalig. Also ein Unternehmen darf einmalig diese 12 Beratertage sozusagen ziehen. Das Programm ist ganz frisch gestartet. Also im August wurden die ersten Schecks sozusagen oder Gutscheine ausgestellt. Das heißt, das ist alles noch ziemlich in the making. Ich weiß aber, es funktioniert, weil dieser eine Betrieb schon darüber läuft. Kann sein, dass sich da auch nochmal die Modalitäten ändern. Wer weiß, dass man irgendwie in 2 Jahren sagt, ach komm, eine zweite Runde spendieren wir noch. Aber aktuell ist der Stand, einmalig darf ein Unternehmen sich im Kontext der digitalen Transformation, sei es hinsichtlich Kulturthemen, sei es aber auch hinsichtlich tatsächlicher digitaler Themen im Sinne von, wir brauchen einen Online-Shop oder dergleichen, beraten lassen. Mhm. Genau, es ist sehr vollumfänglich. Es gibt da 6 definierte Themenfelder und echt eine geile Sache.
Ja.
Müssen wir unbedingt mal die Shownotes oder beim Spreaden müssen wir unbedingt mal verteilen, die URL.
Ja, genau. Ne? Ja. Okay, dann kommen wir zu den Media-Tipps. Wolfgang, fangen wir mal an.
Wie, zuerst die Dame?
Ja, das wollen wir so machen. Also, Natürlich. Deswegen habe ich dich ja gefragt.
Ja, ich möchte beginnen. Okay.
So.
Ich habe es ja tatsächlich nur sehr kurz erwähnt, aber dennoch habe ich es erwähnt, dass ich ein großer Tennis-Fan bin. Und ich habe mir gedacht, nachdem sonst immer die Business-Bücher oder die ausschließlichen Business-Bücher oftmals im Fokus stehen, habe ich diesmal ein ganz besonderes Buch mitgebracht. Und weil ich auch die beiden Autoren kenne, soll diese Minute des Ruhms Ihnen gehören. Das Buch heißt Enjoy Your Game. Warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist und wie du immer gewinnst. Es wurde geschrieben von Patrick Kühnen, dem ehemaligen Davis Cup Spieler und heute Sky-Moderator und frag mich, was er alles noch tut, und Felix Kreve. Liebe Grüße an Felix an der Stelle. Und ich kann euch nur sagen, es ist angelehnt an Timothy Galways Inner Game of Tennis. Vielleicht sagt euch das was. Das ist eigentlich kein Tennisbuch. Es ist eine Coaching-Methode, die einfach wirklich auf Basis des Tennissports aufzeigt, wie man mit einer fokussierten Konzentration in einen Flow-Zustand gerät und mit Tennisbeispielen arbeitet, die aber fantastisch ins reale Leben umzuformen sind. Und Felix ist ein zertifizierter Inner Game Coach und hat, weil er diesen Gedanken so lebt und liebt, dieses Buch jetzt geschrieben und hat es vor kurzem rausgebracht und es ist mit so viel Liebe gemacht und einfach, es macht echt Spaß, nicht nur für Tennisspieler.
Okay. Wolfgang.
Ich finde den Titel schon geil, ja. Oder? Enjoy Your Game, finde ich total super. Ich finde ja immer solche, bei mir ist es manchmal so, ich nehme aus so einem Gespräch, heute nehme ich natürlich echt viel mit, wirklich, aber ich
ein manchmal Gutschein.
Manchmal nehme ich.
Über 80%.
Manchmal nehme ich aus dem Vortrag oder so nur so ein paar Nuggets mit, aber die bleiben dann wirklich hängen. Und Enjoy Your Game finde ich richtig klasse. Bei der Recherche, ich habe es ja vorhin erzählt, für den Vortrag am Donnerstag, habe ich zum Beispiel einen Slogan von Harley Davidson gefunden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der total old-fashioned, ihr kennt den schon, aber ich fand den richtig geil. Der Slogan von Harley Davidson hieß, "We sell you a dream, the bike is for free." Geil. Fand ich super. Finde ich irgendwie ein bisschen zu, passt zu Enjoy Your Game, ja. Ja, okay, zu meinem Inspirationstipp. Ich bin gerade mal wieder in einem Storytelling-Buch unterwegs und ich hatte ja schon viele Storytelling-Bücher hier, aber das ist wirklich wieder ein richtig gutes. Ich kenne die Miriam Rupp auch, weiß gar nicht, ob wir uns persönlich kennen. Auf jeden Fall kenne ich sie digital schon sehr lange. Das Buch ist von Miriam Rupp und heißt Storytelling für Unternehmen. Und ich habe mich für die Messe noch mal so ein bisschen in Storytelling für Employer Branding reingearbeitet. Und finde das Kapitel, alleine dieses eine Kapitel, schon so werthaltig und so toll und so strategisch und so schön formuliert. Ich liebe dieses Buch und deswegen absolut meine Props an der Stelle an dieses Buch Storytelling für Unternehmen. Übrigens für mich immer ein absoluter Beweis, ich halte es euch mal in die Kamera, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn das Buch so richtig abgeranzt ist bei mir, ja, so richtig. Also ich habe da so richtig viel mitgearbeitet, dann ist es immer ein Beweis dafür, dass das Buch wirklich gut ist. Ja, da habe ich Ecken umgeknickt und dann habe ich hier reingeschrieben und dies und das und dann weiß ich, das ist ein gutes Buch. Also mein Tipp diese Woche oder in dieser Ausgabe, Storytelling für Unternehmen von Miriam Rupp.
Okay, dann bilde ich mal den Abschluss. Ich habe ein Buch gerade angefangen, ganz schwerer, dicker Schmöker, muss ich sagen, und auch unendlich schlecht geschrieben. Ich liebe Bücher, wo so viele Bilder drin sind, wo es bunt ist und wo Illustrationen drin sind, ist da überhaupt nicht der Fall. Aber das Buch hat mich vom Titel her fasziniert. Der Titel ist, wie aus Gott Google wurde. Und ich bin die ersten 20 Seiten durch und es hat seine gewisse Faszination. Also ich bin ja so ein Querleser.
Und? Wie?
Aber,
erzähl.
Aber es ist, ich bin noch nicht so tief drin, aber es ist sehr mystisch irgendwie aufgebaut und sehr anders perspektivisch, als ich es gedacht habe. Und ich glaube, da bleibe ich dran. Das ist eine der Bücher, wo ich jetzt noch kein abschließendes Urteil habe, aber ist schon sehr, bei mir schon was Großes, wenn ich überhaupt diesen ersten Antrieb habe, weiterlesen zu wollen.
Habe ich schon wieder zwei Bücher auf der Liste. Ganz furchtbar.
Von Caroline Raasch ist das, wollte ich nochmal dazu sagen.
Wir müssen das mit diesem Tipp unbedingt lassen. Das
aber hier, guck mal hier, wie dick der Schmöker ist irgendwie. Und dann alles nur so geschrieben hier.
Nein, Buchstaben.
Das sieht man gar nicht. Aber so. Ja, einfach hintereinander weg. Es ist die Hölle.
6 Punkt. Times 6 Punkt.
Ja, kursiv. Ja, muss man mit ChatGPT einscannen und alles zusammenfassen lassen, glaube ich. Okay, In diesem Sinne, mir hat Spaß gemacht. Von mir waren eine ganze Menge Fragen auch beantwortet, muss ich sagen, die ich dir immer mal stellen wollte. Und ich meine, ich, mit Sandra bin ich sowieso verbunden. Der Moment wird kommen, glaube ich, wo Sandra nicht nur bei der Campix auf der Bühne steht, sondern wo sie auch mal meinem Team aufs Zahnfleisch fühlt. Spätestens, wenn wir uns mal wieder einschließen und mal so Strategie-Workshops machen. Das war jetzt in den letzten Jahren nicht so möglich, weil es auch ein bisschen knapp wurde und man dann andere Prioritäten hatte. Aber es geht ja aufwärts, es sind wieder Kapazitäten da. Und jetzt weiß ich auch, dass ich 80% gefördert kriege. Also Sandra, ich glaube, da wird noch was passieren, wenn ich wieder hier so ein Virus einschlägt. Deswegen vielen Dank. Wolfgang, hast du noch irgendwas? Oder du hast auch die 80%-Karte jetzt hier, wa? Irgendwie?
Ja, weiß ich noch nicht. Ich würde das mit dem Team mal besprechen, ob wir gemeinsam Bock darauf haben. Ich würde es natürlich im Führungsteam auch mal besprechen. Habe ich jetzt nicht so im Fokus. Ich fand es auf jeden Fall einen mega tollen Tipp. Und ich finde es auch wirklich cool, dass wir nochmal drüber geredet haben. Zum Ende hin. Das werde ich auch beim Teasern auf jeden Fall beim Spreaden dann auch ein bisschen den Leuten sagen, guckt mal, hört mal bis zum Ende, ausnahmsweise mal bis zum Ende, ja, weil da kommt noch ein geiler Tipp. Und nee, ich finde, du machst einen tollen Job. Ich finde das total spannend.
Also zumindest, glaube ich, Sandra, hast du die Empathie, die Wolfgang vorhin meinte.
Genau.
Und deswegen mag ich dich ja auch so, weil du, ja, also du hast so diese... Er ist ein bisschen Nasenspitzengefühl, aber ich glaube, du bist so empathisch, wie genau das Wolfgang gemeint hat. Und wenn, dann würde ich mir so einen Charakter wie dich auch reinholen, um mein Team da zu beglücken in irgendeiner Form.
Genau, ich wollte noch sagen, ist, glaube ich, ein toller Job, macht total Sinn, finde ich, darf aber noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben. Deswegen war das heute ein guter Podcast, glaube ich, für alle. Win-win-win sozusagen, inklusive Hund.
Oh ja, ja, danke schön. Also mir jetzt auch.
Ja, hast du nur ein Abschlusswort, Sandra? Komm, jetzt setz einen Deckel drauf.
Okay, ihr seid einfach geile Typen und ich bin so super happy, dass ich mit euch diesen Podcast machen durfte und dass der Wolfgang am Schluss noch diese ganz zentrale Frage gestellt hat und wir doch noch einen Mehrwert liefern konnten.
Ja, ich bin nach der Daseinsberechtigung, muss ich ja haben.
Nee, es war echt cool, hat Spaß gemacht. Wie sagen die Podcast-Leute immer, ich komme gern wieder.
Genau.
So, Grüße an Hund und Frau und war sehr, sehr schön.
Und Hund. Hattest du Hund erwähnt, Wolfgang?
Ich hatte Hund erwähnt.
Ja, okay, hatte ich nicht gehört, war abgerissen. In diesem Sinne, haut rein.
Tschüss. Ciao, ciao.